herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, ist interessant, wie es mit Peter und seinen Jungs so weitergeht. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen am Mittwochabend zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Sind Steuern eigentlich ein Thema, mit dem wir uns gerne beschäftigen? Zahlen wir eigentlich gerne Steuern? Wofür eigentlich? Und vor allem, ist unser Steuersystem eigentlich gerecht? 19% Mehrwertsteuer, Kraftstoffsteuer, Ticketsteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer, Alkoholsteuer, Tabaksteuer, Hundesteuer und noch viel, viel mehr. Wir durchleuchten heute einmal diese undurchdringliche Blackbox-Steuerpolitik mit Wirtschaftsjuristin, Betriebswirtin und Expertin im Netzwerk Steuergerechtigkeit, Julia Hirmann. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo.
Sagen Sie, Frau Hirmann, wissen wir, also wir so als Deutsche, als Steuerzahler, wissen wir eigentlich, wie viel Steuern wir zahlen?
Da würde ich sagen, die meisten könnten jetzt ihren Steuersatz nicht ad hoc sagen, sondern das ist auch schon mit relativ vielen Mythen und Annahmen behaftet. Aber
ja, zum Beispiel, gehen wir noch mal in so ein konkretes Beispiel rein. Angenommen, da verdient jetzt jemand 60.000 Euro im Jahr. Dann würde er ja rein theoretisch schon in die 42% Hochbesteuerung reinfallen. Aber die zahlt er gar nicht, die 42%. Wie ist das aufgeteilt?
Genau, also man zahlt sozusagen, unser Steuersatz ist progressiv, man zahlt nicht ab dem ersten Euro dann 42%, sondern erst mit dem kleinen Teil, der über die 60.000 Euro drüber geht. Nur mit diesem Teil zahlt man dann wirklich diesen hohen Steuersatz. Und entscheidend ist ja am Ende der Durchschnitt, also der Durchschnittssteuersatz. Und da wird doch ab und an mal angenommen, dass der Grenzsteuersatz, also das, was auf den nächsten Euro anfällt, der Durchschnitt ist, aber der ist meistens tatsächlich niedriger.
Das heißt also, man zahlt erst für die erste Stufe vor der oder oberhalb des Freibetrages, dann zahlt man den geringsten Steuersatz bis zur nächsten Stufe, die dann angesetzt wird. Dann zahlt man das, was da drüber liegt und dann ab, ich glaube, 57.000 ist dann die 42% ungefähr. Also jetzt würde man in dem Fall nur auf 3.000 Euro würde man die 42%
zahlen. Genau, und das sind auch keine Stufen, sondern es ist ein progressiver Tarif, deswegen kann man das eben nicht so immer direkt sagen, sondern man gibt das dann in so eine Formel ein. Also es ist eine Formel, keine Stufen, aber genauso wie Sie sagen, zahlt man dann eben nur auf einen kleinen Teil den Spitzensteuersatz, den sogenannten.
Und deswegen nennen Sie Ihr Buch auch Blackbox Steuerpolitik, weil da eben kaum jemand so richtig durchsteigt. Also diese Frage auf der Straße könnte kaum jemand beantworten, nicht? Viele denken auch, wenn ich jetzt eine Gehaltserhöhung kriege, dann frisst mir das die Steuererhöhung, wenn das jetzt vielleicht, sagen wir mal, 500 Euro sind, dann frisst das die Steuererhöhung, die ich dadurch bekomme, frisst das gleich wieder auf.
Naja, wenn Sie eine Gehaltserhöhung bekommen, dann ist der Grenzsteuersatz tatsächlich wieder entscheidend, weil dann geht es ja, wenn das neue Geld hinzukommt sozusagen on top, dann zahlen Sie die 42% auf das, was hinzukommt. Wenn Sie dann aber über 70.000, 80.000 Euro kommen, dann kommen zumindest keine Sozialversicherungsbeiträge mehr hinzu, denn die sind ja auch noch ein zweiter Teil der Steuern und da geht es dann häufig durcheinander, also das verwechseln dann viele Menschen miteinander. Die Steuern und die Sozialabgaben.
Ja, es gibt ja nicht nur die Steuer, es gibt auch die sogenannte Abgabelast, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Sie können da sicherlich in einigen Themen sehr viel Licht ins Dunkle hineinbringen und auch, wie man möglicherweise die Steuergesetzgebung oder das Steuersystem in Deutschland verändern könnte. Um das einmal einzuordnen, Netzwerk Steuergerechtigkeit, das Sie vertreten als Expertin. Wer ist darin alles vertreten?
Also wir sind ein Verein und wir haben Mitglieder, da sind beispielsweise Gewerkschaften drin, kirchliche Verbände, Einzelmenschen können Mitglied werden und wir blicken sozusagen ein bisschen aufs Steuerrecht, versuchen auf die Gerechtigkeit so aus der Gesamtgesellschaft. Wir vertreten jetzt also nicht eine kleine Gruppe von Personen oder Unternehmen, sondern versuchen eben auf die Gesamtgesellschaft so ein bisschen zu blicken, also was wäre besser für alle.
Man könnte also behaupten, Sie sind nicht unbedingt arbeitgebernah.
Nein.
Also eher sozusagen, Sie vertreten die Arbeitgeber.
Genau, also wir haben, genau. Ja, und deswegen, die breite Masse der Gesellschaft, würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
Und deswegen haben Sie eben gerade auch diesen Satz gesagt, dass eben die Ungerechtigkeit in der Steuergesetzgebung sehen Sie halt bei den mittleren Einkommen. Das müssen Sie uns jetzt einfach mal erklären. Was meinen Sie genau damit?
Genau, also wenn wir jetzt einfach sagen, dass wir die Steuersysteme in Deutschland mit anderen Ländern vergleichen und dann sehen wir, dass wir diese Arbeitseinkommen in der Mitte doch relativ hoch mit
Was
Steuern.
Was bedeutet Mitte?
Also ich gehe jetzt von den mittleren Arbeitseinkommen aus, also das liegt ein bisschen unter dem Durchschnitt, weil wir auch sehr große Unterschiede bei den Einkommen haben.
Ja, aber nee, ich meine jetzt konkret in Zahlen.
Also wir reden hier über 40, 50, 60.000 Euro Einkommen. Ja. Mhm. Genau. Also wir reden vor allem über die Arbeitseinkommen. Also die werden, da funktioniert das Steuersystem so, wie es soll, also relativ progressiv. Das heißt, wer ein höheres Arbeitseinkommen hat, zahlt auch einen höheren Steuersatz. Die Ärztin zahlt einen höheren Steuersatz wie die Krankenpflegerin und somit funktioniert ein Stück weit die Umverteilung. Dann haben wir einen DAX-Manager vielleicht jetzt zum Beispiel, der ein Million Arbeitseinkommen hat. Da funktioniert das Steuersystem auch noch so, wie wir das uns vorstellen. Da geht es bis zum Reichensteuersatz hoch auf das Millionen Arbeitseinkommen. Und dann der Eigentümer von dem DAX-Konzern, da sieht es schon wieder anders aus. Also der hat der hat kein Arbeitseinkommen mehr, sondern der hat Einkommen aus Kapitalvermögen und seine Steuern- und Abgabenlast liegt schon deutlich unter der Steuern- und Abgabenlast der Mitte einfach, weil das ein anderes andere Besteuerung dort sozusagen greift. Also der wird nicht mit dem Einkommenssteuertarif besteuert, sondern eben anders und landet dann am Ende die Milliardäre und Multimillionäre sozusagen bei niedrigeren Steuersätzen.
Okay, da war jetzt schon ziemlich viel drin, muss ich sagen. Also ziemlich viel, wo man möglicherweise ansetzen könnte. Diese Ungerechtigkeit im mittleren Einkommen. Woran genau machen Sie die fest? Also dass man da mal sagen kann, das sind genau die Punkte. Wissen Sie, was Fassbares?
Genau, also ich würde nicht sagen, das ist ja ungerecht an sich. Also wir brauchen gerade in Deutschland, wir brauchen Arbeitskräfte, wir haben Arbeitskräftemangel, wir konkurrieren da ja auch mit anderen Ländern. Dann ist es natürlich sinnvoll, mittlere Arbeitseinkommen nicht so hoch zu belasten. Wir haben aber sehr viel Spielraum eben bei den Menschen, die ihren Alltag nicht aus Arbeit bestreiten müssen, sondern aus Kapitaleinkommen. Und da könnten wir sozusagen ein bisschen umsteuern und die Arbeitseinkommen entlasten. Und weil das verwechseln, glaube ich, auch viele Menschen, der Durchschnittssteuersatz liegt, wie wir schon besprochen haben, immer ein bisschen niedriger, als die meisten Menschen denken. Aber da kommen eben noch dann Sozialbeiträge hinzu. Und die sind dann auch noch mal, aus diesen beiden Faktoren zusammen kommt eine relativ hohe Belastung raus. Also Hochbeitragsland vielleicht.
Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich könnte die mittleren Einkommen steuerlich entlasten, indem ich bei den Kapitalerträgen höhere Steuern verlange. Müssen wir erst mal kurz drauf blicken. Wie sehen denn die Kapitalertragssteuern aus?
Also ganz klassisch, wenn Sie jetzt Kapitalerträge aus Ihrem ETF bekommen und also sich ausschütten lassen,
Aktienfonds,
wenn Sie ein bisschen Geld anlegen auf der Bank,
25%.
Dann kommen da 25% und ein Soli dazu. Mhm. Aber bei sehr, sehr vermögenden Personen, also wir reden hier von Multimillionären oder Milliardären, fällt diese Kapitalertragssteuer gar nicht an, weil die sich ihr Geld gar nicht ausschütten lassen, weil das so viel Einkommen ist, dass man das eben gar nicht ausschütten muss. Und deshalb zahlen Multimillionäre, Milliardäre, zahlen Unternehmenssteuern.
Also Sekunde, da muss ich ganz kurz nochmal nachfragen. Also wenn sich jemand das Geld nicht auszahlen lässt, zahlt er keine Steuern, logischerweise. Aber dann hat er das Geld ja auch nicht.
Da muss ich kurz das erklären. Also wer ein großes Unternehmen, oder wir haben über den Menschen gesprochen, dem der DAX-Konzern gehört, der zahlt eine Unternehmenssteuern, also die Steuern muss man auch mitrechnen, das sind seine Steuern. Das Unternehmen zahlt, wenn es in Deutschland sitzt, bis zu 30% Steuern. Und dann die zweite Stufe der Besteuerung, das passiert dann bei der Ausschüttung. Und aber bei sehr, sehr wohlhabenden Menschen, also oder Multimillionären, Milliardären, landen die Gelder eben eher in Beteiligungsgesellschaften, also in Spardosen sozusagen für Superreiche, in Gesellschaften. Und bei der Ausschüttung auf diese Gesellschaft fällt eben die Steuer gar nicht an, diese zweite Stufe der Besteuerung. Und mir gehört es trotzdem sozusagen, also auch wenn es ja in der Beteiligungsgesellschaft liegt. Und deswegen ergeben sich dann, wenn wir uns das angucken, das haben wir uns auch mit Studien angeschaut, wie ist denn der effektive Steuersatz der Mitte, wie ist denn der effektive Steuersatz von den Milliardären, dann kommen da eben relativ niedrige Steuersätze raus, weil ja niemand sein Multimillionen- und Milliardeneinkommen jetzt auf dem Konto sich unbedingt auszahlen lässt, sondern das wird dann eben in diesen Beteiligungsgesellschaften gespart. Und das haben wir irgendwann entschieden, dass wir besteuern.
Aber irgendwann muss man doch Geld auch wieder rausbekommen. Dann muss man doch Steuern zahlen.
Genau.
Also ich meine, man kann ja in Beteiligungsgesellschaften reinschieben, man kann ja hier was reinschieben, da was reinschieben. Genau. Irgendwann will ich ja vielleicht auch was kaufen, also brauche Geld.
Genau, aber
was ist denn mit dem Geld, was ich mir auszahlen lasse?
Genau, bei einem Multimillionen- und Milliardeneinkommen kann ich ja gar nicht so viel ausschütten. Und wenn ich es dann ausschütte, dann würde es zu der zweiten Stufe der Besteuerung kommen. Dann würden diese Kapitalertragssteuern fällig. Aber in der Regel passiert das dann nicht, weil das eben bei so großen Einkommen gar nicht passieren muss.
Wir sind ja meistens weniger Multimillionäre und Multimilliardäre.
Genau.
Und deswegen werden wir gleich noch mal viel mehr auf diese mittleren Einkommen gehen, vielleicht auch auf Erbschaftssteuer, auf eine neue Entlastung, Ideen fürs Steuersystem. Vorher aber schauen wir uns mal eben an, Steuergesetzgebung hat ja auch viel mit deutscher Geschichte zu tun. Das historisch mit einem besonderen Blick auf den Norden. Christiane Hennigsen und Tilman Bendikowski.
Prunkvolle Paläste. Ein großer Hofstaat. Das ist teuer. Die Idee, Steuern vom Volk einzunehmen, sie entspringt daher der puren Geldnot und ist schon sehr alt. Schon ägyptische Pharaonen erheben Abgaben und Zölle. Der römische Kaiser Augustus nimmt sich der Sache systematisch an. Er führt die Kopfsteuer ein. Jeder zahlt die gleiche Pauschale. Wegen ihm müssen die berühmtesten Eltern der Welt vor gut 2000 Jahren nach Bethlehem gehen, um sich schätzen zu lassen.
Also Steuern gehören einfach zu unserer Geschichte dazu. Und wofür sie erhoben wurden, da waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Erinnert sei an den römischen Kaiser Vespasian, der bekanntlich vor 2000 Jahren die Benutzung der öffentlichen Toiletten mit einer Abgabe belegte. Seinen Kritikern hielt er nüchtern entgegen, pecunia non olet. Geld stinkt nicht.
Im Mittelalter ist die territoriale Herrschaft überall, auch im Norden, stark zersplittert. Einheitliche Steuern gibt es daher zunächst nicht. Umso kreativer sind die Mächtigen im Laufe der Zeit. Die Kirche zieht seit etwa dem 12. Jahrhundert den berühmten Zehnt ein. Der Landesherr dagegen lässt sich die sogenannte Bede auszahlen. Städte erheben gerne Akzisen, indirekte Steuern auf alles Mögliche wie Bier, Wein, Salz oder Glücksspiel. Bezahlt wurde oft noch in Naturalien. Grundbesitzende Bauern in Mecklenburg zum Beispiel müssen jährlich das sogenannte Schneidelschwein abtreten, ein Rauchhuhn und zu Ostern regelmäßig 5 Eier. Dass man es mit den Steuereinnahmen sehr genau nahm, zeigt sich in diesen Wachstäfelchen aus dem 15. Jahrhundert. Eine kleine Sensation aus Wismar.
Solche Wachstafeln sind ein wahrer Glücksfall für die Geschichtsforschung, denn nur wenige sind beschriftet erhalten geblieben. Sie waren sozusagen die Notizblöcke des Mittelalters. Auf ihnen wurden Notizen gemacht, die dann später in den Schreibstuben auf Pergament übertragen wurden. Sie hielt einst einer der Steuereintreiber Wismars in den Händen, ging mit ihnen von Tür zu Tür und notierte die Steuerschuld.
Immer genauer sollen die Steuern erfasst werden. In Wismar beauftragt die Stadt daher hunderte Jahre später diese Besonderheit. Eine enorme Karte, 2x2 Meter groß. Ein Überblick über die Stadt und seine Grundstücke. Alles, um die Einnahmen möglichst exakt festlegen zu können. Erst nach der Französischen Revolution wird das Steuersystem in ganz Europa einheitlicher. Und im Deutschen Kaiserreich führt Johannes von Michel vor gut 130 Jahren die Steuererklärung ein und erfindet nebenbei die Steuerprogression. Wer mehr verdient, hat auch einen höheren Steuersatz.
Soweit die Theorie. Denn so alt wie die Steuern ist auch die Geschichte der Steuerhinterziehung. Oder sagen wir es etwas vornehmer, der Versuche, sich um die fälligen Abgaben zu drücken. Das wusste sicherlich auch der Steuereintreiber, der einst im Mittelalter durch die Straßen Wismars streifte. Er notierte die Abgaben auf seinen Wachstäfelchen. Aber mit den Ausflüchten seiner Zeitgenossen hätte er sicherlich ganze Bücher füllen können.
Heute sind Steuern die Einnahmequelle Deutschlands. Denn es gilt, wenn der Staat hierzulande Geld ausgibt, dann das seiner Bürger.
Ja, darf man natürlich nicht vergessen dabei. Übrigens, Steuerhinterziehung wird relativ hart bestraft. Bei einfachen Fällen mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Also das ist schon im Verhältnis zu anderen Straftaten, kommt einem das möglicherweise relativ hoch vor. Wie sehen Sie das?
Also ich habe jetzt tatsächlich keine Zahlen, wie doll das dann letztendlich ausgereizt wird. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, würde mir jetzt einfallen, dass wir Schwarzfahrer zum Beispiel, da haben wir einen viel größeren finanziellen Aufwand, die zu verfolgen im Verhältnis zu Steuerhinterziehung, beziehungsweise nicht zur Steuerhinterziehung, sondern zur Betriebsprüfung beispielsweise.
Wie, das heißt, es wird mehr Geld aufgewendet für die Verfolgung von Schwarzfahrern als in Betriebsprüfungen?
Also genau, also vor allem, wenn man das Verhältnis dann sieht, was letztlich dabei reinkommt, dann, also deswegen würde ich das jetzt nicht so grundsätzlich so sagen, dass wir jetzt Steuerhinterziehung zu hart bestrafen.
Um mal in dieses Mysterium Steuern hineinzusteigen, wofür braucht der Staat alles die Steuern? Wofür gibt der Staat das aus, was wir als Steuern abgeben?
Also wofür alles, also quasi wenn wir jetzt alles, was wir draußen auf der Straße sehen, Krankenhäuser, Daseinsvorsorge, also alles das, was wir irgendwie zusammen, was die Gemeinschaft sozusagen hat, also wir sind ein Steuerstaat, wir finanzieren unser Gemeinwesen eigentlich durch Steuern, natürlich auch durch Kredite, also aber vor allem durch Steuern. Das ist, ja.
Hat man, also man hat so das Gefühl, dass die Steuerlast immer vielfältiger wird. Das heißt, dass der Staat immer mehr Geld von uns Bürgern einzuziehen versucht. Stimmt das oder ist das nur ein trügerisches Gefühl?
Also eigentlich ist es tatsächlich nicht so stabil, würde ich sagen, wie die Steuerquote in Deutschland. Also wenn wir jetzt die letzten 50 Jahre angucken, dann ist die Steuerquote, also die Steuern im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also so misst man das, wie viel Steuern der Staat einnimmt, relativ, also sehr, sehr stabil, also der liegt sehr stabil bei 23%. Und auch im internationalen Vergleich sind wir da im Mittelfeld. Und dann kommen noch die Sozialabgaben dazu. Da sind wir dann irgendwo im oberen Mittelfeld. Und dann sehen wir aber immer, dass gerade die Länder, mit denen wir einen hohen Standard, Lebensstandard und, verbinden, dass die immer sehr hohe Quoten haben.
Also skandinavische Länder zum
Beispiel. Skandinavische Länder, Frankreich, Dänemark, die ganzen Länder haben. So haben wir auch, deswegen ist es nicht per se schlechter, als zum oberen Mittelfeld zu hören, sondern das ist ganz typisch. Die Frage ist halt nur, woher kommen die Steuern?
Mhm. Ein Beispiel, wo sich viele übrigens immer sehr darüber ärgern, die Autofahren. Da sagen wir, gehen wir mal vom Beispiel Liter Superbenzin, sagen wir mal 1,74 ungefähr raus. Wenn man da jetzt mal sich anguckt, was gehört dem Staat davon, dann nehmen wir mal die Mehrwertsteuer, die früher Mineralölsteuer, so hieß es, heute heißt es Energiesteuer, die beläuft sich auf etwa 93 Cent dann bei dieser Berechnung. Der Staat hat ja gar kein Interesse, den Preis von Benzin zu reduzieren, weil dann ja seine eigenen Einnahmen sinken würden.
Na gut, so direkt bestimmt ist der Staat ja auch nicht den Benzinpreis. Also genau, also, da würde ich jetzt sagen, hat der Staat ist ja weniger Einfluss auf den Benzinpreis. Und die Steuern sind natürlich, also es gibt natürlich auch ökologische Kosten sozusagen, die Benzin hat und die dann unter anderem mit eingepreist sein sind und sein müssen.
Wir wollen ja gerne das Steuersystem immer mal wieder, sagen viele Menschen, ein bisschen verändern. Deswegen waren wir, Janice de Sousa war unterwegs, hat mal gefragt, mit welcher Idee würden Sie denn das Steuersystem verändern wollen?
Die Steuerproblematik ist landesweit dieselbe. Viel zu kompliziert.
Es gehört dringend überarbeitet. Es ist nicht unternehmerfreundlich.
Es ist einfach viel zu hoch. Also, es ist wirklich einfach irre.
Ich finde es nicht gerecht. Also ich finde, man könnte dann schon den hart arbeitenden Bürger ein bisschen mehr netto übrig lassen.
Ich denke, dass es natürlich schön wäre, unterm Strich mehr Geld rauszubekommen. Aber wir sind natürlich auch in einem Solidarsystem und jeder muss seinen Teil dazu beitragen.
Die mehr haben, dürfen auch mehr abgeben.
Man nennt das diese kalte Progression, ne? Das trifft wahrscheinlich doch noch die mittlere Einkommensschicht. Und das könnte optimiert werden.
Ich finde, dass die Menschen mit dem meisten Einkommen, also die sehr, sehr, sehr Reichen, zu wenig besteuert werden. Ja, und die Menschen, die ganz wenig verdienen, werden zu stark besteuert.
Ich würde sagen, ja, es ist schon richtig, dass diejenigen, die mehr verdienen, auch mehr Abgaben zu leisten haben. Ob es noch mehr sein müsste, fände ich es nicht richtig.
So ganz platt zu sagen, wir nehmen das Geld von den Reichen, da bin ich komplett dagegen. Also so einfach ist es nicht. Aber es ist sicherlich differenziert zu betrachten und wenn man das mit einer guten Abstufung machen würde.
Wenn die Vermögenden, also wirklich jenseits der 100.000, 150.000 Euro pro Jahr, wenn die mehr Vermögensteuer zahlen müssen oder wenn da eine Vermögensteuer käme, das würde ich sehr begrüßen.
Die Frage ist, was ist wirklich Vermögen?
Es wäre schon gerecht, ne? Gerade bei Leuten, die Milliardäre sind, ne? Dass man die höher besteuert oder sagen wir mal bei einem Einkommen ab 500.000 im Jahr. Ne?
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit hat man jetzt auch gerade gesehen. Wo soll man da Grenzen ziehen eigentlich? Das ist ja nicht so ganz leicht. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wir haben von Umverteilung gesprochen. Die reichsten 10% in Deutschland finanzieren 55% der gesamten Einkommensteuer. Das heißt, es findet ja schon so eine Umverteilung statt. Wie sehen Sie das? Wo müsste man da ansetzen?
Genau, also habe ich ja schon eingangs kurz erklärt, bei den Arbeitseinkommen, die über den Einkommenssteuertarif besteuert werden, da findet auch diese Umverteilung ein Stück weit statt. Aber wir haben sehr hohe Einkommen, also gerade die größten Einkommen, die reichsten Menschen sozusagen, die tauchen in diesen Statistiken, in diesen Einkommenssteuerstatistiken gar nicht auf. Und also wir müssen noch dazu sagen, wir sind auch eine der ungleichsten Demokratien, wenn wir die Vermögen angucken. Und wir reden immer dann sehr viel über Einkommen, also wir reden jetzt über Steuern, dann landen wir immer sehr schnell bei der Einkommensbesteuerung und bei dem Einkommenssteuertarif.
Also Ihr Ansatz ist mir, wenn ich Sie richtig verstehe, die Vermögensteuer.
Naja, wir müssen gucken, wie wir, also wir haben die ungleichste Vermögensverteilung im Euroraum zum Beispiel oder sind einer der ungleichsten.
Wie ist das Vermögen verteilt?
Wenn wir uns das angucken, dann hat das reichste Prozent in Deutschland über 35% des Nettovermögens, des gesamten Vermögens und die oberen 10 haben schon fast 70% des gesamten Vermögens. Und die absoluten Superreichen, also die 0,01%, von denen wissen wir eigentlich gar nicht, wie viel Vermögen sie haben, weil wir haben die Vermögenssteuer 1997 ausgesetzt und wir erfassen Vermögen überhaupt nicht mehr, sind da also eine absolute Datenwüste. Und weil wir sprechen immer ganz viel davon, dass starke Schultern mehr Lasten tragen sollen. Und da stimmen auch die meisten zu, aber wir kennen die ganz starken Schultern gar nicht genau. Wir können die gar nicht richtig vermessen, weil wir da nicht
Und wie wäre denn jetzt Ihr Ansatz, da ranzugehen?
Also erstmal wäre das schon schön, die Daten zu haben. Und wenn wir ungefähr wissen, wie genau die Verteilung ist von Einkommen, von den Vermögen in der Spitze. Und wenn ich vorhin beschrieben habe, dass wir die breite Masse, wo dann dieser Einkommensteuertarif eben funktioniert, also der steigt dann immer schön ab. Und ganz oben hat er dann einen Knick, also bei den 0,01%, die zahlen also wirklich wieder effektiv niedrigere Steuersätze. Und da würde ich vorschlagen, könnten wir mit einer Vermögenssteuer das so ausgleichen und jetzt nicht irgendwie mit der Vermögenssteuer, die wir bis 1996 hatten, die auch der Arzt zahlt, also niedrige Freibeträge, sondern ich würde sagen, mit sehr, sehr hohen Freibeträgen, also 20, 50, 100 Millionen, da müsste man gucken, wenn wir die Daten haben. Und dann könnte man das so ein bisschen wieder ausgleichen über die Vermögenssteuer. Und das
also Freibeträge bis zu 20, 100 Millionen. Ja. Und dann, ab dann würde eine Vermögenssteuer wieder greifen. Jetzt müssen Sie mir aber noch kurz erklären, warum zahlen die super, super Reichen diese 0,01%, warum zahlen die denn wieder weniger Steuern? Gibt es da so viele Steuerschlupflöcher mit Abschreibungen? Oder
genau, also es gibt... Genau, also das ist, was ich eben auch eingangs erklärt habe, die zahlen ihre Unternehmenssteuer und darüber hinaus fällt dann aber effektiv nicht mehr viel Steuer an, weil die Einkommen nicht ausgeschüttet werden, weil die Kapitalertragssteuer, also die zweite Ebene der Besteuerung, die fällt weg und dann sind da oben in der Spitze niedrigere Steuersätze. Und da könnte man ran mit einer Vermögenssteuer und das wieder ein Stück weit ausgleichen. Und dann gibt es natürlich auch, wenn wir jetzt sagen, wir reden jetzt von den Milliardären, dann gibt es noch Immobilienmilliardäre, die haben dann noch mal niedrigere Steuersätze, also die landen dann irgendwo bei 17-18%, weil bei den Immobilieninvestitionen, da gibt es noch mal Ausnahmen, also es ist, da sozusagen gibt es noch Steuerprivilegien, die dafür sorgen, dass die Steuersätze dort noch mal niedriger sind. Und wenn wir das, da müssten wir ran, also da müssten wir...
Das wie viel könnte das denn bringen, wenn man jetzt mal nur an die wirklich Superreichen rangehen könnte? Wie viel würde das denn so in Milliarden bringen?
Also wenn wir jetzt bei so einer Vermögenssteuer, wie sie auch gerade international diskutiert wird, weil diese Probleme, die ich beschrieben habe mit den Steuersätzen, die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es auch in anderen Ländern. Wenn wir da mit den 2% Vermögenssteuer rangehen und wirklich nur die paar tausend Haushalte in der Spitze besteuern würden, dann sind wir irgendwo zwischen Einnahmen zwischen 15 und 30 Milliarden Euro. Also da kann man sagen, da kann man schon ein bisschen was in der Mitte entlasten und würde noch nebenbei ein bisschen für mehr Steuergerechtigkeit sorgen und natürlich auch, also wir haben irgendwann uns dazu so ein Stück weit entschieden, Vermögenaufbau ist halt relativ teuer und die Vermögensanhäufung in der Spitze, die ist steuerlich privilegiert und da könnte man sozusagen ran. Also da würde man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Vermögensaufbau ist günstig?
Genau, über Arbeit. Bedeutet? Also Vermögensaufbau über Arbeit ist so relativ hoch besteuert und die Vermögensanhäufung, also dort, wo die Vermögen dann sind, da fallen dann eben niedrigere Steuersätze an. Und das ist nicht unbedingt, weil da...
Okay, ja. Jetzt haben wir es, ja, alles klar. Wer keine Kohle hat und keinen Kredit bekommt, für den Wir sind jetzt ganz weg von den Super-Super-Reichen. Für den bleibt oft nur der Weg zum Pfandleiher. Was sagt es über uns aus, dass dessen Zulauf oder deren Zulauf aktuell größer und größer wird? Petra Werns.
Eine PlayStation als Pfand für einen Kurzzeitkredit.
50 Euro, der Pfandschein kommt sofort.
Auch wenn wir aus Diskretion keine Fragen stellen, sind doch viele Leute da, die uns erzählen, die Hintergründe, warum sie jetzt bei uns sind. Bei einigen hat man fast den Eindruck, sie möchten sich rechtfertigen. Und viele berichten dann tatsächlich auch, dass es eben immer schwieriger wird, dass alles teurer wird, aber das Gehalt nicht mitsteigt oder dass eben eine unvorhergesehene Zahlung jetzt plötzlich zu tätigen ist.
Lübeck ist eine von 7 Filialen der Familie Krüger. Der Seniorchef beobachtet, dass der Wohlstandsverlust inzwischen die Mitte der Gesellschaft trifft.
Da haben wir seinerzeit dem Kunden 45.000 Euro geliehen. Der hat sie dann leider nicht wieder abgeholt.
Dass der Monat länger ist als das Geld sozusagen, das ist ja eine alte Weisheit. Was aber neu ist, dass hier gestandene Leute kommen, die irgendwo teilweise einen Beamtenjob haben oder mittelständische Angestellte, die dann eine hochwertige Uhr hinlegen und sich 1.000 oder deutlich mehr Geld leihen, um irgendwelche Nachzahlungen zu tätigen. So, das gab es in diesem Maße früher nicht.
Ende des Monats kommen in diese Filiale täglich bis zu 100 Kunden. Mehr als die Hälfte sind Stammkunden.
Wir sind Familienunternehmen durch und durch. Also auch mein Bruder und meine Mutter sind im Geschäft tätig. Und Anfang des Jahres hat auch mein Mann hier angefangen. Und bei uns ist eine Beleihung bis zum Rolls-Royce alles möglich.
Um den Kredit samt Zinsen und Gebühren zurückzuzahlen, hat man 3 Monate Zeit. Dieser Kunde ist zum ersten Mal in einem Pfandhaus. Er hofft, für 2 Uhren 100 Euro zu bekommen.
Wir leben ja heute in einer Zeit, die nun nicht so berauschend ist. Es gibt ja immer mehr Obdachlosigkeit. Ich bin Rentner, ich war mal Ingenieur, also Generationsbauingenieur. Ich habe Agraringenieure beraten. Ich habe eine Rente, eigentlich reicht es nicht hinten und vorne. Ne?
Ich kann Ihnen 70 Euro anbieten. Ich hoffe, Sie kommen damit zurecht. Alternativ, ich sehe da eine schöne Silberkette, damit ja, würden wir es bestimmt voll kriegen.
Mein Glauben, ja. Das Einzige, was ich
verstehe
machen kann. Also der ist massiv Sterlingsilber und der ist sehr schwer.
In der Beleihung so. Wäre der Ring lediglich 5 Euro ja. wert.
Aber mein Glauben wollte ich schon im Hals behalten.
Ich wollte Ihnen das auch nicht wegnehmen, ich wollte nur eine Möglichkeit bieten, dass wir da zusammenkommen. So, den Ring, der macht tatsächlich nicht so einen großen Unterschied.
Ja, wenn wir auf 80 Euro kommen, dann
ja,
wäre das okay.
Also das bekommen wir hin, ja, das machen wir. Ja?
Das hilft mir sehr. Also nächste Woche ist ja der 30. Kriege ich meinen Bezug. Vielleicht kann ich es nächste Woche dann schon wieder auslösen. Und mein Glauben wollte ich nun, haben Sie ja mitbekommen, den wollte ich nun nicht mehr geben. Ne? Also.
Für Sie 50, 70, 80 Euro. Bitte schön.
Ein Anruf aus einer Filiale. Ein Unternehmer ist vor Ort. Auch für ihn sind die Goldjungs heute der letzte Ausweg, um schnell an Geld zu kommen. Bei der Beleihung von solchen Luxusgütern müssen die Chefs ihr Okay geben.
Also eben diese Uhr wurde uns so eine Uhr ist für uns auch was Besonderes. Also Rolex, ich will nicht sagen, gibt's wie Sand am Meer, aber es ist nicht dieser besondere Stellenwert, wie er vielleicht für eine Privatperson da ist, sondern das hier, Patek Philippe, das ist so die Königsklasse. Wir können für diese Uhr jetzt 50.000 Euro auszahlen in der Beleihung.
Ein Kurzzeitkredit liegt absichtlich unter dem aktuellen Wert des Pfandgegenstandes. So ist die Motivation der Leute hoch, ihr Pfand auszulösen. Das schaffen immerhin 95% der Kunden von Familie Krüger.
Ja, es sind ja aber nicht nur die Steuern, die uns belasten, sondern es sind ja auch die Sozialabgaben. Wie sieht das mit den Sozialabgaben aus? Also da kommt ja immer noch mal was obendrauf, also was wir eben sozusagen weniger von unserem Brutto haben.
Genau, also die Sozialbeiträge, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, das sind alles Beträge, die noch mal obendrauf kommen, die werden dann aber proportional besteuert. Da gibt es also einen festen Steuersatz, der steigt dann nicht mit der Höhe des Einkommens. Mhm. Und gut, wir haben auch in Deutschland eigentlich ein ganz gutes System. Also noch gibt es relativ viel im Gegenzug dafür. Deswegen, ja.
Ja, wie viel Prozent macht das aus? Also das ist, was kommt da zusammen?
Also der Arbeitgeber zahlt ja einen Beitrag, den sieht man immer gar nicht auf dem Papier. Also pauschal kann ich das jetzt nicht sagen, aber da kommen noch mal insgesamt einige Prozente drauf. Und bei den niedrigen Einkommen macht das dann sogar mehr aus als die Steuer. Also da deswegen ist es immer, wenn wir über Steuern reden, meinen wir oft eigentlich auf dem Lohnzettel dann die Sozialabgaben.
Wenn wir von Arbeitgeber reden, dann reden wir auch von Unternehmensbesteuerung oder beziehungsweise von Erbschaftssteuerrecht, was wir momentan haben. Da gibt es viele Probleme, hört man viele Probleme von Übergängen einer Generation zur nächsten Generation, dass der Erbschaftssteuer fällig wäre. Wie sieht es da aus? Welche Probleme existieren da tatsächlich, die ja auch Unternehmen gefährden können?
Genau, also das gibt es tatsächlich nicht, weil wir die Unternehmenserben bisher eigentlich steuerfrei gestellt haben. Also da wären eher umfangreich die Ausnahmen für die Unternehmenserben kritisiert. Also wer in Deutschland etwas erbt, der zahlt grundsätzlich, wenn er über seine Freibeträge sind, die sind recht üppig in Deutschland, wer da drüber kommt, zahlt Erbschafts- und Schenkungssteuer. Aber wir haben sozusagen gerade die größten Vermögensgegenstände sozusagen ausgenommen von der Steuer. Also auch wenn ich die Millionen- und milliardenschwere Beteiligung am Großkonzern erbe.
Aber darum geht es jetzt nicht. Genau. Es geht jetzt darum, an Familienunternehmen.
Ja,
ein Familienunternehmen hat jetzt meinetwegen einen Wert von 20 Millionen. Werkzeugmaschinenhersteller soll von einer Generation zur anderen übergehen. Wenn ich darauf jetzt Steuern bezahlen muss, dann gefährde ich natürlich die Liquidität des Unternehmens, weil irgendwoher muss ich ja das Geld nehmen. Das heißt, ich gefährde auch Arbeitsplätze.
Genau, also wir haben ja die Erbschaftssteuer nicht, die sind ja eben ausgenommen, aber in der Zeit...
Wieso sind die ausgenommen?
Weil wir das, das ist eine gute Frage, der bin ich auch versucht nachzugehen. Es gibt eigentlich nicht so richtigen Grund dafür. Also man könnte das durchaus besteuern, Unternehmensvermögen, und das sollte man auch. Und man könnte die Steuer einfach gestundet über viele Jahre, können die Unternehmenserben dann abzahlen. Aber aktuell nehmen wir eben gerade die größten Vermögen von der Erbschaftssteuer raus, besteuern sozusagen so ein bisschen die Armreichen in der Mitte, aber die ganz Reichen mit den großen Unternehmensbeteiligungen, Unternehmensvermögen, die besteuern wir nicht. Und das führt so ein bisschen zu dem absurden Ergebnis, dass wir, je größer das Erbvermögen, desto niedriger der effektive Steuersatz. Und dann fallen da zum Beispiel noch Immobilien rein. Also wer in Deutschland 30 Immobilien erbt, der zahlt Erbschaftssteuer.
Es wundert mich schon, dass diese Diskussion aufgekommen ist oder vielfach aufkommt, dass Familienunternehmen darunter leiden, dass sie halt von einer Generation zur nächsten eine Firma übergeben wollen und dann Erbschaftssteuer anfällt.
Es gibt Probleme, vielleicht ab und an mal einen Nachfolger zu finden. Also das ist das, was wir in der Presse... ein anderes Feld. Aber bei der Erbschaftssteuer, wir hatten, bevor diese Ausnahmen ins Gesetz sozusagen lobbyiert wurden und es Erbschaftssteuern gab bei Unternehmen, wurde kein einziger Fall gefunden, bei dem ein Unternehmen pleite gegangen ist wegen der Erbschaftssteuer. Also das gibt es eigentlich, wäre das sogar für ganz gut sozusagen für die Unternehmerlandschaft, weil wir aktuell eben die innovativen Nichterben benachteiligen. Und die größte Steuersubvention in Deutschland, die landet eben genau bei den Unternehmenserben. Und es würde eigentlich ganz gute Anreize geben, wenn es geht ja nicht darum, etwas wegzubesteuern, sondern einen ganz kleinen Ausgleich sozusagen.
Ich kann mir vorstellen, dass da Traditionsunternehmen etwas anderer Meinung sind. Aber gut. Genau. Wir schauen mal auf den Beruf des Steuerberaters. Wie in den meisten Branchen, auch hier Fachkräftemangel. Ann-Britt Backenbühl.
Millimeterarbeit. In dieser Halle in Itzehoe wird Metall für Großkunden, zum Beispiel aus der Luftfahrtbranche, weiterverarbeitet. Kein Ort, an dem man im ersten Moment einen Steuerberater vermuten würde. Doch Mandantenbesuche wie diese gehören zum Alltag von Stefan Aldag dazu.
Solche Besuche sind einmal typisch, weil wir ja immer das Geschäftsmodell des Mandanten verstehen wollen. Und Steuern ist ja eine Sache, aber ich sage, die Steuern kommen in der Gewinn- und Verlustrechnung erst ganz unten. Vorrangig ist erstmal das Geschäftsmodell. Wenn wir das alles verstanden haben, dann optimieren wir natürlich auch im Rahmen unserer Beratung seine Steuern.
Fast die Hälfte seiner Tätigkeit als Steuerberater bestünde aus Terminen wie diesem. Denn nur so ließe sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Auf das legt auch Geschäftsführer Lutz Bitomski großen Wert, langjähriger Mandant. Immerhin geht es oft um mehr als eine einfache Steuererklärung.
Wenn es darum geht, vielleicht eine Unternehmensaufspaltung vorzunehmen, wenn es darum geht, Fragen zu beantworten, wie kann Nachfolge geregelt werden, etc. etc. Und der erste Ansprechpartner dürfte in den allermeisten Fällen der Steuerberater oder die Steuerberaterin sein.
Doch der Branche fehlen Fachkräfte. Ole Carstens macht in wenigen Wochen seine Abschlussprüfung. Dann hätte er nach knapp 3 Jahren seinen Steuerfachangestellten in der Tasche. Ein Schülerpraktikum bei Stefan Aldag hat ihn vom Job überzeugt. Was er vom verstaubten Berufsimage hält?
Man hat dieses Bild vom Büromenschen, der nur am PC sitzt und nur arbeitet. Das ist aber gar nicht so. Es ist total abwechslungsreich, es ist sehr detailreich. Auch die Mandantenkommunikation, das ist was ganz, ganz Schönes. Das mag ich ganz gerne und deswegen ist es nicht dieses Trockene.
Ole möchte nach seiner Ausbildung BWL studieren. Ein langer Weg vom Steuerfachangestellten bis zum fertigen Berater, der oft abschreckt. Dessen ist sich Chef Stefan Aldag bewusst. Er könnte in seiner Kanzlei zusätzliches Personal momentan gut gebrauchen.
Ich würde mal sagen, wenn jetzt spontan 3 fertige Fachwirte vor der Tür stehen würden, dann würden wir die sofort einstellen. Genauso würden wir auch Steuerberater einstellen. Früher haben wir uns besonders um neue Mandate bemüht. Heute bemühen wir uns noch mehr um neue Fachkräfte, neue Azubis. Also das ist, der Engpass liegt im Grunde an den Fachkräften.
Egal ob Überbrückungshilfen oder EU-Dokumentationspflichten. Gut zu tun haben sie hier allemal. Doch die klugen Köpfe sind begehrt.
Es sind ja einfach weniger Bewerber im Markt, also weniger junge Leute im Markt. Das liegt sicherlich an der demografischen Entwicklung auch ein Stück weit. Und wir sind natürlich dann immer, waren wir frühlingst auch, im Wettbewerb mit der Finanzverwaltung, mit Banken, Versicherungen.
Auf jeden Fall modern, freundlich.
Um im Wettbewerb zu bestehen, macht die Kanzlei inzwischen auch online auf sich aufmerksam. Meeting des Social Media Teams.
Wie kannst du das wirklich am besten nutzen? Dass, weil wenn wir da diese Szene uns angucken, das wäre noch was, was wir zusammenschneiden können, nachher für einen Instagram-Post.
Da muss man schon aktiv werden im Social Media Bereich, um da halt eben ja, die Leute zu erreichen. Man kann sich halt vielleicht schon auch sich halt eben dementsprechend einen kleinen Einblick erschaffen und herausfinden, ob man vielleicht auch da reinpasst.
Ohne Werbung fürs Unternehmen beim Nachwuchs würde längst nichts mehr gehen. Daher wird die Kanzlei auch zukünftig die Initiative ergreifen, um die Fachkräfte von morgen zu sich zu holen.
Ein wirklich großartiger Job, muss man sagen. Ganz, ganz toll. Auch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und so weiter. Aber eigentlich wäre es doch schön, wenn die Steuergesetzgebung so wäre, dass man das gar nicht bräuchte. Dass man, ich meine, ich kann mich an Friedrich Merz erinnern, der mal gesagt hat, Steuererklärung muss auf den Bierdeckel draufpassen. Könnte sowas möglich werden?
Also das ist eine wahnsinnig, eigentlich nur, also eher populistische Idee. Das gibt es nirgendwo und das wird, glaube ich, auch in Deutschland nicht möglich sein, weil das ja immer so ein bisschen darauf abzielt, dass wir sagen, eine Flat Tax, jeder zahlt den gleichen Steuersatz. Und da gibt es zahlreiche Berechnungen, das würde vor allem zulasten der Mitte
Es kommt immer darauf an, wie hoch dieser Flat Tax ist. Ne? Wenn wir sagen, jetzt 15%,
genau, wenn wir sagen, ein aufkommensneutral, also nicht mehr oder weniger Steuern, dann wäre also so eine Flat Tax der absolute Super-GAU, würde ich sagen, weil die Markteinkommen sind ja so ungleich, dass wir damit ein Stück weit einen Ausgleich schaffen. Und das würde eine Flat Tax eher alles, also verschlimmern sozusagen die Ungleichheit und würde zulasten der Mitte auf jeden Fall gehen.
Ja, also bei Flat Tax, dann müsste man natürlich sagen, es gibt aber keine Möglichkeit, steuerliche Abschreibung geltend zu machen. Das heißt also, jeder würde zahlen, von allem, was kommt, würde immer reingezahlt werden. Ne?
Genau, also, ja, Steuer, das ist immer so ein bisschen die Spannung. Also jede Vereinfachung ist nicht unbedingt gut und gerecht, aber sicherlich gibt es Regeln und ein komplexes Steuersystem, wo man ein bisschen was wegkürzen und wegmachen kann. Aber grundsätzlich einfach alle Freibeträge, ich glaube, das wäre nicht die Lösung.
Also ganz so einfach geht es nicht,
so einfach geht's
wie man
dann
sich
doch
das möglicherweise vorstellt. Ja. Danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Morgen kommt eine wunderbare Köchin und Essenshistorikerin zu uns, Ursula Heinzelmann. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Morgen 18:45 Uhr sind wir wieder da. Tschüss und schönen Abend.